Ja, guten Morgen, ihr lieben Geschwister. Ich richte das Mikrofon noch ein bisschen. So. Ja, das Thema lautet eine Taufe. Und diejenigen unter uns, die auf dem Zeltlager waren, die werden da vielleicht manches jetzt schon herausgehört haben beim Lesen. Das war nämlich auch eine Bibelarbeit bei uns auf dem Zeltlager. Wir haben ja das Buch Josua oder den Josua mit einigen Begebenheiten vom Zeltlager durchgenommen. Und eine Bibelarbeit war eben der Durchzug durch den Jordan. Das Thema Taufe war für mich aber schon davor ein Thema. Es ist ja so, dass wir in der Bibelstunde bei uns die Apostelgeschichte durchnehmen. Und dieses Wort Taufen kommt darin ja allein 23 Mal vor. Ja, 23 Mal in der Apostelgeschichte. Und dann geschah es auch, dass vor einiger Zeit eine E-Mail an unsere Gemeindeadresse von einem uns unbekannten Bruder versandt wurde. Offensichtlich wurde diese E-Mail an viele Gemeinden auch versandt. Vielleicht hat der ein oder andere sie auch erhalten. Da verweist er in einem längeren Text auf seine Internetseite, wo das dann nochmal deutlich länger ausgeführt wird. Letztendlich bezieht er sich auf Markus 16, Vers 16, wo es heißt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und er postuliert darin eben, dass eine Wassertaufe eben unabdingbar sei und dass es eine Irrlehre sei, wenn wir in den Gemeinden verkünden, dass dem eben nicht so sei, so wie wir es uns heute ja auch betrachten wollen. Also das kam so zusammen und dann erst kam das Thema vom Zeltlager und es hat sich wunderbar ergänzt. Ja, wir können dieses Thema allerdings heute natürlich nicht einmal nur anschneiden, sondern nur anreißen vielleicht und schon gar nicht systematisch behandeln. Das ist ein Themenkomplex, das hat genauso unser lieber Daniel vor 4 Jahren schon mal so formuliert. Ja, da hast du in 2 Vorträgen zum Thema die Taufe in der Schrift das sehr schön systematisch auch mal ausgearbeitet und uns hier vorgetragen. Und darauf möchte ich auch verweisen, wem das heute zu wenig ist, zu wenig systematisch, da fehlt ja einfach was. Ja, das stimmt. Die Schrift von Daniel, die gibt es. Ich habe sie digital auch da. Vielleicht gibt es das hinten auch noch zu beziehen in Druckform. Also ich denke, Daniel, die darf dann auch jeder, der sich dafür interessiert, nochmal abgreifen und mitnehmen. Und des Weiteren gibt es natürlich auch sehr schöne Literatur. Habe ich eine ganze Liste noch, wen es wirklich noch systematischer und tiefer interessiert. Ja, wir können, wie gesagt, heute das gar nicht im Vollumfang behandeln. Was wunderbar ist, wenn man an einem der hinteren Tage Dienst tun darf, ist, dass der Heilige Geist es schon so geordnet hat, dass eigentlich alles, was wir heute hier betrachten wollen, schon gesagt wurde. Das heißt, wenn es ein oder andere müde ist, dann ist es nicht ganz so schlimm. Und andersrum, wenn der ein oder andere sagt, das habe ich ja schon gehört, das betrübt uns ja nicht, sondern es macht den, der redet, nur fester, aber auch die Hörenden nur fester und darf das vielleicht bestätigen. Aber es ist einfach vieles oder fast alles ist eigentlich eine Wiederholung, weil es ja um das Zentrale geht bei dem Thema Taufe, wie wir sehen werden. Ja, da muss es eine Wiederholung sein, weil wir ja zentrale Themen in dieser Freizeit schon gehört haben. Und wir wollen uns heute von einer besonderen Ecke mal dem Thema annähern. Die ist hier auch schon immer wieder durchgeklungen. Die heißt vom Schatten und Vorbild zum Wesen und Urbild. Ja, wir wissen ja, die ganze Schrift ist geistgehauchtes Wort Gottes und offenbart immer letztendlich den Sohn, der das Wort Gottes ja in Person ist. Und in dieser Person, in diesem Wort offenbart sich eben der Vater. Ja, gibt es viele Stellen, die das zeigen, Offenbarung 19, Vers 13 oder natürlich Johannes 1, Vers 18, Johannes 14, Vers 9. Und der Herr Jesus sagt ja selber in Johannes 5, Vers 39 und in Lukas 24, Vers 7, dass die Schriften es sind, die über mich Zeugnis ablegen. Und dann erklärt er ja den Emmaus-Jüngern nach seiner Auferstehung in allen Schriften das, was ihn betrifft. Ja, und da wissen wir, welche Schriften gemeint sind. Ja, es war das ganze Alte Testament. Und im Laufe der fortschreitenden Offenbarung Gottes in seinem Sohn durch das Wort dürfen wir dann erkennen, dass frühere Gegenstände oder auch geschichtliche Ereignisse später geoffenbarte Herrlichkeiten abschatten und vorbildhaft darstellen. Das heißt, dass sie geistliche Wahrheiten in Bezug auf Christus offenbaren oder klar machen. Ja. Und da denken wir jetzt in diesem Fall mal an zwei Dinge, eben zum Beispiel einen Schatten. Ja, das ist ja, wenn ein Licht etwas, einen Körper bestrahlt, dann wirft er einen Schatten und aus dem Umriss dieses Schattens kann man bis zu einem gewissen Grad auf den Körper schließen. Und genau das ist das Bild, was wir in Bezug auf das Gesetz hier finden. Hebräer 10, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährig darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Aber hier, das Gesetz ist ein Schatten zukünftiger Güter. Das Gesetz, haben wir auch alle schon gehört, ist heilig, gerecht und gut, Römer 7, Vers 12, aber auch geistlich. Ja? Und deswegen musste es an der Schwachheit des Fleisches scheitern. Haben wir ja durch den Daniel schon so wunderbar gehört. Und es konnte nichts vollenden, Hebräer 7, Vers 19. Aber es stellt einen Erzieher auf Christus dar. Ja, das ist ganz wichtig, ein Erzieher auf Christus, Galater 3, Vers 22. Und eben auch diesen Schatten auf die zukünftigen geistlichen Güter. Also das eine, ein Schatten. Und das andere, was wir heute benutzen wollen, ist das Vorbild. Ja, das sind geschichtliche Ereignisse. Ja, das können Ereignisse des Volkes Israel sein oder Gottes Führungen mit Einzelnen, zum Beispiel mit dem Abraham. Ja, von dem haben wir auch schon einiges ja gehört in diesen Tagen. Und sie sind ein wertvoller geistlicher Anschauungsunterricht für uns. Das betont extra ja auch der Apostel Paulus, Römer 15, Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben wurde, ist ja zu unserer Belehrung geschrieben worden, damit wir durch das geduldige Ausharren und den tröstenden Zuspruch der Schriften die Hoffnung oder die Erwartung festhalten können. Ja, ganz wichtig auch alles, was zuvor geschrieben ist. Und so kann man, wenn man jetzt einen Schritt zurücktritt und sich das nochmal so überlegt, sagen, dass der Alte und der Neue Bund, das Alte Testament und das Neue Testament sich eigentlich gegenseitig beleuchten. Ja, haben wir auch schon gehört. Die Segnungen des Neuen Bundes in unserem Herrn Jesus Christus, die werden noch größer uns, ja, im Lichte des Alten Testamentes, weil wir viele Dinge da erst dann ja, verstehen, nicht im Eigentlichen, aber wir sehen die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes besonders beleuchtet, herausgestellt zum Beispiel im Gesetz, ja, oder Eigenschaften unseres Herrn Jesus Christus, die werden da vorgeschattet und mit dem Licht, mit dem rückblickenden Licht vom Neuen Testament verstehen wir die Größe. Ja. Und gleichzeitig können wir eben, wie jetzt schon gesagt, im Alten Testament mit dem Licht des Neuen Bundes eben als Pädagoge auf Christus hin sein Heilswerk und seine Herrlichkeit besser verstehen. Ja, es ist also so ein gegenseitiges Beleuchten. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die ganze Schrift betrachten. Ja. Das ist ganz entscheidend. Und dem liegt ja der Grundsatz ja, zugrunde, auch diese Tage schon mehrfach gehört, Schrift legt sich durch Schrift aus. Davon wollen wir nicht abweichen. So, was bedeutet das nun für unser Thema? Ja, auch in diesem Fall, heute wollen wir uns mal diesen Begriff Taufe nähern, wenn wir hierzu mal aus der Sicht des Alten Testaments anfangen, das Ganze zu betrachten. Und deshalb hat unser lieber Joachim ja jetzt auch mal hier Josua 3 vorgelesen. Das stellen wir aber jetzt noch kurz zurück. Gehen wir nochmal zum Gesetz. Da finden wir auch Vorschriften eben über rituelle Waschungen, Reinigungsvorschriften. Ja, zum Beispiel für den Fall, dass sich jemand unrein gemacht hat. Zum Beispiel in 3. Mose Kapitel 11, Kapitel 15, Kapitel 17. Da wird das sehr detailliert beschrieben. Und dazu musste dann oft in gewissen Fällen zum Beispiel die Kleidung eines Menschen gewaschen werden oder er musste seine Kleidung waschen. Ja, diesen Begriff Kleidung wollen wir uns nochmal für später merken. Oder der Körper eines Menschen, der musste in Wasser gebadet werden. Und das hatte natürlich erst einmal oft ganz profane medizinisch-hygienische Gründe auch, ja, weil Gott ja im Gesetz auch solche Dinge mit hineingeflochten hat, dass sie einfach in ihrer Umgebung, da wo sie in der Wüstenwanderungszeit waren und so weiter, dass sie auch natürlich einfach körperlich gesund blieben. Und da gab es natürlich das Aas und so weiter und so Dinge, die hätten da tatsächlich auch Krankheiten verursachen können. Aber es ist natürlich so, dass da immer auch ein geistliches Vorbild dann vorliegt. Ja, die Notwendigkeit der Reinigung von inneren Verunreinigungen, die wird hier schon abgebildet. Man könnte sagen, das Volk wurde zur äußeren Sauberkeit erzogen und erhielt von Gott ein Schattenbild für die kommende innere Reinigung. So könnte man das, was in dem Gesetz zu diesem Thema steht, mal in Kürze zusammenfassen. Das war es aber jetzt schon. Jetzt wollen wir uns nicht dem Schatten im Gesetz zuwenden, sondern jetzt wollen wir diesem geschichtlichen Ereignis uns zuwenden und das als Belehrungsmittel zur Hilfe nehmen. Ja, dazu gehört eben jetzt dieser Bericht über den Durchzug des Volkes Israel durch den Jordan. Bevor wir das machen, muss ich aber noch ganz was Wichtiges sagen. Ich muss dieses Wort entmythologisieren, die Taufe. Ja, das ist leider so ein bisschen in unseren Köpfen manchmal mit etwas verbunden, was das eigentlich in der Schrift gar nicht ist, weil Taufen heißt eigentlich nur tauchen, eintauchen, untertauchen. Mehr bedeutet das gar nicht. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir Taufe verstehen wollen. Ja, sowohl im Griechischen als auch in der hebräischen Form bedeutet es schlichtweg diese drei Begriffe. Tauchen, eintauchen, untertauchen. Waschen auch.
Aber Sie lesen immer Wasser dazu.
Also das wollen wir uns jetzt mal vor Augen stellen. Ja? Das ist eigentlich ganz einfach, dieses Wort richtig zu verstehen. Und jetzt ist es so, wie wir gehört haben, jetzt steht da das Volk Israel mit ihrem Führer Josua hier auf der Ostseite vom Jordan. Und mit Josua hat Yahweh, ja, dem Volk einen Führer geschenkt, dem Gott die Verheißung gegeben hatte. Josua 1, Vers 6, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Und der Josua hat ja einen wunderbaren Namen, ja. Der heißt ja, Yahweh ist Rettung, und es ist genau das Gleiche wie Jesus. Ja. Also in Josua sehen wir Jesus abgeschattet. Das ist ganz was Wunderbares. Und wenn wir jetzt nochmal an Josua 1, Vers 6 denken und das mal auf unseren Herrn hin verstehen, ja, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, dann sehen wir diese wunderbare Prophetie, die hier in diesem Bericht und in diesem ganzen Josua-Buch eigentlich schon dem Volk Israel in Bezug auf ihren Messias gegeben ist. Ja. Wir gehen ein bisschen zurück. 38 Jahre früher stand nämlich das Volk Israel schon mal an der Stelle und sollte diesen Schritt in das verheißene Land tun. Und wir wissen ja, wir kennen ja alle die biblischen Berichte, das Volk verweigerte damals Mose und damit letztendlich Gott den Gehorsam. Und wir können jetzt nicht auf die Details eingehen, aber wir wissen, das Ergebnis war, dass das Volk 38 weitere Jahre durch die Wüste ziehen musste, bis eine ganze Generation kriegstüchtiger Männer vollständig aufgerieben war. Ja, 4. Mose 14 können wir darüber lesen. Und nun steht es eben wieder vor dem Einzug in das verheißene Land. Jetzt aber ist das Volk zubereitet und willig, ihrem Führer Josua zu folgen. Ja, da ist etwas passiert in diesen 38 Jahren. Und wir kennen ja die Berichte, nachdem dann die Kundschafter zurückgekehrt waren und Josua eben berichteten, Yahweh hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. Da stand diesem Einzug in das verheißene Land nur noch der Jordan im Weg. Ja, das war das letzte Hindernis, um jetzt tatsächlich nach Kanaan hinüber zu ziehen und dann ja auch, wie wir wissen, Jericho einzunehmen und nach das Land dann in Besitz zu nehmen. Und der Jordan ist ein interessanter Fluss, weil mit 320 Kilometern ist der Jordan, der auf Deutsch übersetzt der herabsteigende heißt, der längste und auch der wasserreichste Fluss Israels. Und wir wissen ja, er entspringt am Berg Hermon, an der heutigen libanesisch-syrischen Grenze, und er fließt dann durch den See Genezareth, schließlich bis hinab ins Salzmeer, das heutige Tote Meer. Und wenn wir heute Bilder vom Jordan sehen, dann denken wir, ziemlich erbärmliches Rinnsal, eher so eine Brühe manchmal, die da vor sich hinfließt. Das war aber damals eben nicht der Fall. Wir wissen ja, heute wird viel Wasser da auch dem Jordan entnommen für die Bewässerung und so weiter. Aber der war eben nicht immer so, wie wir gleich noch sehen werden. Interessant ist, dass er der tiefstgelegene Fluss der Erde ist und er überwindet von der Quelle bis zur Mündung einen außergewöhnlich großen Höhenunterschied von mehr als 1000 Metern. Und dadurch und durch seinen windungsreichen Verlauf, ja, ist der Jordan nicht schiffbar. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. Ja. Man hätte jetzt keine Schiffe damals bauen können und sagen, wir bauen uns halt dann was, wo wir da drüber fahren. Und die Mündung des Jordans liegt ja, wie wir wissen, 417 Meter unter dem Meeresspiegel. Ja, und damit, das ist ja der tiefste Punkt der Erde, und der Jordan selbst, wie schon gesagt, mündet ja in dieses Tote Meer. Und normalerweise war damals der Jordan eben zu normalen Zeiten über Furten passierbar, also Furten gab es durch den Jordan. Bei Hochwasser aber, haben wir in unserem Bericht auch gehört, da konnte er dann eben unpassierbar sein und an manchen Stellen bis zu 1,6 Kilometer breit sein. Ja, also das war dann ein Strom, ja, ein richtiger Strom. Und auch da dürfen wir natürlich in dem Jordan ein Bild sehen, ja, nämlich ein Bild für die Macht des Todes. Ja. Er fließt von oben herab und reißt alles mit sich in das Salzmeer, in das heutige Tote Meer, das ja auch ein Bild für das Totenreich ist. Ja, und auch wir haben ja immer noch in unserem Sprachgebrauch, jemand ist über den Jordan gegangen. Ja, da steckt dieses Bild ja auch noch so ein bisschen drinnen. Ja. Also der Fluss ist ein Bild für die Macht des Todes. Und an diesem Fluss rastete eben jetzt das Volk von Schittim herkommend und blieb dort einige Zeit. Aber nach Ablauf von 3 Tagen, lesen wir in Vers 2, erging dann der Befehl zum Aufbruch. Und das Volk wurde aufgefordert, in einem Abstand von 2000 Ellen der Bundeslade zu folgen. Ja, 2000 Ellen Abstand der Bundeslade und sie sollten exakt der nachgehen. Und jetzt müssen wir natürlich mal kurz die Bundeslade anschauen, aber ihr kennt das ja alles. Ich kann nur ein paar Punkte nennen, wir können auch da jetzt nicht auf alles eingehen, aber die Bundeslade wird ja auch die Lade des Bundes oder die Lade des Zeugnisses oder die Lade Jahwes genannt. Und sie war aus Akazienholz eben gefertigt und sie war innen und außen mit reinem Gold überzogen und von ihren Ausmaßen her war sie ja 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch. Und wir wissen ja auch, was drin war in der Lade. Ja, da waren die 2 Gesetzestafeln aus Stein, ja, ein Bild der Gerechtigkeit letztendlich, die Gott von den Menschen fordert eigentlich, ja, aufbewahrt. Und dann befand sich noch in der Lade der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprosst hatte. Wichtig für uns ist aber heute eigentlich das, was auf der Bundeslade ruhte. Ja, das war ein goldener Deckel, der als Sühnedeckel auch bezeichnet wird. Ja, und darüber noch 2 Cherubim, die den so abschirmten. Darauf können wir heute auch nicht eingehen. Da hast du schon mal einen interessanten Satz dazu noch gesagt, Albrecht. Wichtig ist aber einmal im Jahr, am großen Sühnungstag, am großen Versöhnungstag, da durfte der hohe Priester ja und musste auch Blut nehmen und auf den Sühnedeckel sprengen und vor den Sühnedeckel. Also da wurde dieser Sühnedeckel mit Blut besprengt. Und im Gesetz finden wir dann ja auch die Ordnungen, wie diese Bundeslade transportiert werden sollte. Da gab es ja dann Ösen, wo Stangen eingeschoben wurden und es wurden auch nur ein ganz bestimmter Teil des Volkes, nämlich die Söhne Kehats, waren dafür bestimmt, diese Lade zu tragen. Das lesen wir in 4. Mose 4, 1 bis 15. Und sie wurde 3-fach abgedeckt beim Transport. Ja, mit 3 Dingen wurde sie bedeckt. Und so wurde die Bundeslade jetzt auch in unserem Fall dann eben hier von diesen Priestern, Priestersöhnen transportiert und vor dem Volk eben hergetragen. Und jetzt passiert etwas Erstaunliches, ja, nämlich wir haben ja die Zusage gelesen, dass der Jordan Strom aufhören würde zu fließen, aber er floss eben noch. Ja? Und erst als in dem Moment, als die Füße der Priester, mit, die die Bundeslade trugen, in das Wasser eintauchten, da steht auch wieder dieses Tauchen, ja? Da erst in diesem Moment blieb das von oben herabfließende Wasser stehen und richtete sich dann 30 Kilometer entfernt wie ein Damm auf bei der Stadt Adam und auf der anderen Seite verlief es völlig, ja, also floss zum Salzmeer ab und so entstand quasi ein trockener Übergang. Und die Priester, die blieben jetzt nicht da am Ufer stehen, sondern sie zogen dann, wie wir aus anderen Stellen dann im Zusammenhang sehen, bis zur Mitte des Jordans gingen sie vor und blieben dann dort eben stehen, bis die ganze Sache ausgeführt war. Josua 4, Vers 10 lesen wir das. Und die ganze Nation auf dem Trockenen hinübergezogen war. Das ist Vers 17 in unserem Kapitel. Ja, das ist mal so dieses Bild, das wir im Kopf behalten wollen. Ja, da gibt es natürlich noch viele, viele wunderbare Sachen in dem Bericht, auf die können wir jetzt alle nicht eingehen im Detail. Es darf alles euch gerne Anregung sein, selber nachzuforschen. Und es ist ja wunderbar, wir haben es heute gehört vom Jochen, wie 7-fach geläutert unser Gottes Wort ist, dass wir hier in unseren Händen, in unserem Besitz haben dürfen. Also das behalten wir mal so im Hinterkopf, diese Geschichte. Und jetzt passiert circa 1400 Jahre später an vielleicht, manche vermuten exakt der gleichen Stelle, aber am Jordan etwas anderes. 1400 Jahre später, da ließ sich nämlich unser Herr Jesus Christus hier an dieser Stelle von Johannes dem Täufer im Jordan untertauchen. Ja, taufen, kennen alle den Begriff. Und was geschah denn bei der Taufe jetzt des Johannes? Ja, der Täufling stieg in den Jordan, tauchte in den Fluten des Jordans vollständig unter und dann blieb er dort? Nein, er tauchte auch wieder auf. Ja. Also das ist wichtig, wie wir gleich noch sehen werden. Mit dem Hineingehen und Untertauchen, da bekundete der Täufling damals seinen Sinneswandel. Ja, seine Taufe ja zur Buße, ja, zum Umdenken. Und er bekennt gleichzeitig auch, dass er eigentlich Zielverfehlung begeht, dass er sündigt. Ja, Markus 1, Vers 4. Und mit dem Auftauchen und mit dem Tritt dann aus dem Jordan heraus ans Ufer bezeugt er eigentlich jetzt und drückt aus, dass er jetzt einen Wandel in der Neuheit dieser Umsinnung beginnen will. Ja. Er ist symbolisch abgewaschen von allem Unreinen. Das war so, kann man sich jetzt in Kürze mal vorstellen, eigentlich der Ausdruck der Taufe des Johannes. Und wir sehen, dass eine Taufe in diesem Sinn ein Untertauchen, auch immer ein Heraustauchen auch wieder ist, dass sie also immer zwei Seiten beinhaltet, zwei Aspekte, hinein und hinaus. Ja. Und indem jetzt unser Herr Jesus Christus das mit sich machen ließ durch Johannes den Täufer, der will das ja eigentlich erst gar nicht, ja, weil er, der einzig Gerechte und Sündlose, diese Taufe ja gar nicht nötig hatte. Ja, das müssen wir uns vergegenwärtigen. Unser Herr Jesus war der Einzige, der da eigentlich sich nicht hätte taufen lassen müssen, macht er sich aber symbolisch schon allen Sündern gleich. Ja. Da zeigt er, schattet er auch was ab, indem er sich hier hat taufen lassen. Und wir lesen ja, dass unser Vater dieses Zeugnis ja auch bezeugt, weil als er, genau in dem Moment, wo er den Jordan verlässt, kommt ja der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herab. Und der Vater bezeugt ja auch, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl Gefallen gefunden habe. Markus 1, Vers 10, aber es berichten ja alle Evangelien. Also auch diese Taufe des Johannes, der sich unser Herr Jesus unterzog, ist letztendlich ein Schatten, ja, ein Abbild auf dessen, was noch kommt. Und der Johann hat natürlich die ganze Spannung schon weggenommen, aber da waren zum Glück noch nicht so viele da. Weil etwas später sagt unser Herr Jesus in Lukas 12, Vers 50, und da lese ich die Verse davor auch noch, weil die sind, es ist ein geistlicher Grundsatz, der hier steht und der hier auch für unseren Herrn Jesus Christus galt, aber den wir für uns auch immer wieder berücksichtigen dürfen. Lukas 12, Vers 48. Wenn ich hier viele Bibelstellen, die ich lese, die sind hier nach der Übersetzung von Heinz Schumacher, also falls ihr da bei der Elberfelder ein bisschen anderen Wortlaut habt, dann liegt es daran. Also 48, von jedem, dem viel gegeben wurde, wird auch viel gefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Ja, das ist ein geistlicher Grundsatz. Und dann sagt er weiter, Feuer auf die Erde zu werfen, bin ich gekommen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Ja, bei diesem Feuer dürfen wir natürlich dann später an die Ausgießung des Geistes, aber auch an Feuer des Gerichtes denken. Ja, das können wir auch nicht näher drauf eingehen. Entscheidend ist jetzt der Vers 50. Ich muss mich aber zuvor noch einer Taufe unterziehen, und wie bin ich bedrängt oder in innerer Anspannung, bis sie vollbracht ist. Ja, ich muss mich aber zuvor noch einem Untertauchen, ja, einem Hineintauchen unterziehen, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Und wir wissen alle, was unser Herr Jesus hier anspricht. Ja, es ist jetzt hier eben nicht mehr von einer symbolischen Taufe, von einem symbolischen Untertauchen die Rede, sondern er spricht jetzt von dem einzig wahren Geschehen, ja, von dem bevorstehenden Geschehen von Kreuz und Auferstehung. Matthäus 16, Vers 21 sagt unser Herr Jesus, von da an begann Jesus seinen Schülern zu zeigen, er müsse nach Jerusalem gehen und vieles erleiden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und sogar getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Ja, unserem Herrn Jesus war das ganz klar, was da diese Taufe beinhaltet. Ja. Tod, aber auch, wie wir dann gleich sehen werden, Auferweckung, Auferstehung. Und damit sehen wir, ja, diese eine Taufe unseres Herrn Jesus Christus, das ist das Wesenhafte, das Urbild. Ja. Und alles andere schattet das nur ab. Was wunderbar ist, bisher ging es ja immer nur um Schuld und Sünde und die Rettung des Volkes Israel, ja, wenn wir jetzt mal so heilsgeschichtlich denken. Aber ja schon am Anfang des Johannesevangeliums sehen wir, bei dieser Taufe unseres Herrn Jesus Christus geht es eben nicht nur um sein Volk Israel. Nein, es geht um die Schuld des ganzen Kosmos, ja, um das Leben aller Geschöpfe. Das ist so beglückend, das schon in Johannes 1, Vers 29 zu lesen, wenn da der Johannes der Täufer sagt, am nächsten Tag sieht er Jesus auf sich zukommen, da sagt er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde des Kosmos, der Welt wegträgt. Ja, wie geschieht das genau? Da hat der Jesaja schon buchstäblich Evangelium verkündigt. Das ist wunderbar, wenn wir das so lesen. Jesaja 53, Vers 10. Und da lese ich jetzt die Verse bis einschließlich 12. Doch Yahweh hatte es gefallen, ihn, also den Gerechten, unseren Herrn Jesus Christus, mit Krankheit oder Leiden zu zerschlagen. Wenn er sein Leben als Sühne oder Schuldopfer einsetzen wird, soll er Samen, Frucht, Nachkommenschaft sehen und lange Tage leben und der Wille, der Heilsplan Jahwes durch ihn gedeihen oder zur Ausführung gelangen. Infolge seiner Seelenqual wird er Frucht erwachsen sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen, ihre Sünden auf sich lädt. Darum will ich ihm die vielen zuteilen oder ihm einen Anteil bei den Großen geben, kann man auch übersetzen. Und mit Starken soll er Beute teilen zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während er doch die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend oder als Mittler eingetreten ist. Ja, das ist das Programm. So sollte der Gerechte sein Leben, seine Seele als Lösegeld einsetzen, als Schuldopfer einsetzen, um die vielen zur Gerechtigkeit zu führen. Wir haben ja vorhin gerade schon gesagt, die vielen erst einmal Israel, aber wir dürfen es ja jetzt im Gesamtkontext sehen, alle. Ja. Die vielen ist für mich immer so die qualitative Art, ja, es sind wahnsinnig viele, ja, alle Geschöpfe sind ja die vielen, ja, und alle sind dann so die eigentliche quantitative Sicht auf die Dinge. So sehen wir es ja auch beim Apostel Paulus, wo das ja in wenigen Versen hintereinander kommt. Ja, als unser Herr Jesus am Kreuz starb, sein Leben als Schuldopfer einsetzte, so wie der Jesaja das prophezeit hatte, da tauchte er seine Seele ein und unter, ja, in das Totenreich, in die unteren Teile der Erde, heißt es in Epheser 4, Vers 9. Ja. Und so wie die Bundeslade in den Jordan hineingetragen wurde und dann im Jordan stand, so ging auch unser Herr Jesus Christus in den Tod. Ja, so war auch er im Tod. Und ich denke, wir finden auch Hinweise in der Schrift, wie es da unserem Herrn Jesus zumute war. Ja. Zum Beispiel in den Psalmen gibt es etliche, Psalm 69, aber jetzt waren wir gestern beim Jona, schauen wir doch mal in den Psalm des Jona rein, so wird er ja auch genannt, Jona 2, Vers 2. Und vielleicht können wir hier mehr nur entdecken, als dass hier nur ein Jona im Bauch eines Fisches schrie. Da heißt es nämlich, ich rief aus meiner Bedrängnis zu Yahweh und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Sheols schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Ja, dieses Wort ewig wissen wir ja, wie wir es betrachten dürfen. Manchmal sind es nur 3 Tage. So mag es unserem Herrn Jesus ergangen sein, aber er ging ja in den Tod im Glauben und im Vertrauen auf Gottes Wort, das ihm, dem Sohn, sagte, dass er, Gott, der Vater, ihn auch aus dem Tode erretten kann. Das lesen wir zum Beispiel Hebräer 5, Vers 7 und Psalm 16, Vers 10. Das ist ganz entscheidend. Unser Herr Jesus Christus kannte das prophetische Wort. Natürlich, er selber war das Wort, aber er musste es auch in seiner Erdengestalt lernen. Er musste es lesen, er musste es verstehen und er musste es auch glauben. Ja, und mit diesen Verheißungen ging er diesen Weg und er wusste, dass Gott ihn aus dem Tode retten kann. Hebräer 5, Vers 7. Oder es auch tun wird, wie wir gleich noch sehen werden. Und der Jona bestätigt das, ja. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jahweh, mein Gott, so heißt es im Jona 2, Vers 6 im hinteren Teil. Und auch der Petrus sagt ja schon in seiner Pfingstpredigt und zitiert hier den wichtigen Psalm 16. Schon David sagt ja über ihn, also über unseren Herrn Jesus, ja, Apostelgeschichte 2, Vers 25 bis 27. Also hier sagt David prophetisch in dem Psalm 16, ich sah den Herrn, Jahweh, alle Zeit vor meinen Augen, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich, der Herr Jesus, nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte und jauchze. Ja, da spricht unser Herr. Dazu wird auch mein fleischlicher Leib auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen, noch zugeben, dass dein Heiliger Verwesung sehe. Ja, da spricht der Herr Jesus und das hat er geglaubt. Und genau das geschah ja dann, wir wissen es ja, am dritten Tag mit der gewaltigen Macht seiner sich betätigenden Stärke, so beschreibt es der Apostel Paulus, ja, weckte der Vater seinen Sohn von den Toten auf. Epheser 1, 19 und 20. Finden auch manche Psalmen, die das so ein bisschen vielleicht abschatten, was da für eine Energie gewirkt hat, ja, was für eine göttliche Gewalt und Macht, volle Energie gewirkt hat, als der Vater den Sohn auferweckte, ja, und bei der Auferweckung den letzten Feind, den Tod, besiegte. Und in diesen Versen verwendet der Apostel Paulus hier im Epheser 1, Vers 19 viermal verschiedene griechische Wörter für das Wort Kraft. Ja, also das will er wirklich von verschiedenen Seiten beleuchten, was da geschehen ist, mit welcher Energie und Macht der Vater den Sohn hier herausgerissen hat aus dem Totenreich. Können wir jetzt leider auch nicht näher eingehen, aber es ist für uns die Kraft, ja, von der dann auch der Paulus an einer Stelle mal sagt, hier wirkt ja sogar in euch, den Glaubenden. Ja. Also das ist unvorstellbar. Ja. Und dabei, das ist nur nebenbei, hat er ja auch die Gefangenschaft gefangen genommen, Epheser 4, Vers 8, die Schlüssel des Todes und des Hades an sich genommen, Offenbarung 1, Vers 18, und sich dann ja zur Rechten des Vaters gesetzt. Ja, das ist die Auferweckung. Also wir sehen, unser Herr Jesus Christus hat sich hineingetaucht in den Tod und der Vater hat ihn auferweckt, ja, hinausgehoben wieder aus dem Totenreich. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, ja, auf welcher Grundlage konnte denn der Vater jetzt seinen Sohn erwecken? Er tut es mit einer großen Energie und das hätte er immer tun können. Ja. Es gibt in diesem Welt ja keine Kraft, die der Kraft Gottes widerstehen könnte. Aber Gott ist gerecht. Also muss es eine Ordnung geben, auf der Vater den Sohn aus den Toten auferwecken konnte, ohne dass irgendjemand sagt, das hättest du nicht tun dürfen. Ja. Es muss ja nach dem Rechtsgrundsatz Gottes sein. Und wir haben in den Tagen schon viel davon gehört und werden jetzt heute auch noch ein bisschen was davon hören. Es gibt ja einen universalen Rechtsgrundsatz Gottes, den wir ja in Habakuk 2, Vers 4 lesen. Und der Hebräerbriefschreiber formuliert den vielleicht nach der Septuaginta ein bisschen um. Hebräer 10, Vers 38 heißt ja so wunderbar, mein Gerechter, aber wird aus Glauben leben. Mein Gerechter, ja, mein Sohn, der Gerechte, wird aus Glauben leben. Und dann heißt es noch weiter, und wenn er sich zurückzieht, da wird eine Stelle aus Jeremia dann zitiert, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Ja, beides in Bezug auf den Herrn Jesus. Mein Gerechter wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Also zuerst einmal, ja, auch unser Herr Jesus wurde durch seinen Glauben an die Verheißungen, die wir gerade gehört haben, zum Beispiel Psalm 16, ja, durch diesen Glauben, ja, konnte der Vater ihn auferwecken. Das ist der Rechtsgrundsatz Gottes. Ja, damit ist alles auf dieser Grundlage geschehen. Wir wissen ja, sehen wir gleich noch, dass er damit auch der Erste ist, der auf dieser Grundlage zum Leben erweckt wurde. Und zweitens, hätte unser Herr Jesus Christus zurückziehen können, so wie es hier heißt, wenn er zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Hätte er zurückziehen können? Natürlich, ja. Er hätte zurückziehen können. Aber aus Liebe zu mir und zu uns allen ging er diesen Weg bis zum Ende. Ja, der Apostel Paulus sagt ja, bis ans Kreuz. Ja. Und so zog er nicht zurück, sondern er zog alles durch, ja, bis zum vollbrachten Triumphsieg, ja, bis zum Sieg. Und ja, wie können wir da ihm nur danken, ja, aus Liebe zu uns. Und wie schwer dieser Weg war, ja, das können wir ja nur erahnen. Ja. Denken wir an Gethsemane, ja. Das gibt uns so einen kleinen Einblick. Ja. Aber es bestand sehr wohl die Möglichkeit, dass unser Herr Jesus Christus zurückzog. Er wurde angefochten, er wurde versucht und so weiter. Aber im Glauben durfte er diesen Weg und konnte er diesen Weg bis in den Tod hineingehen. Ja. Unglaublich. Ihm sei Lob, Preis und Dank dafür. Und nun ist er auferweckt und er ist der Anfang, heißt es im Kolosser 1, Vers 18. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in jeder Beziehung der Erste sei. In jeder Beziehung. Wir wollen den Punkt abschließen, indem wir kurz zusammenfassen. Also wir erkennen die eigentliche Taufe, der Körper, das Urbild, das ist das Geschehen am Kreuz und in der Auferstehung. Ja, das ist ganz entscheidend für das Verständnis dieses Begriffes, in dem der Gerechte sein Leben als Sühne, als Schuldopfer einsetzte, die Sünden der vielen, ja, qualitativ bzw. aller quantitativ getragen hat, wird der Gerechte denselben vielen oder allen eben zur Gerechtigkeit verhelfen. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt noch an. Da hat Daniel natürlich schon eigentlich alles gesagt, aber es ist natürlich so, wie wir es gesehen haben bei unserem Herrn Jesus, ja, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Es ist die Rechtfertigung auf Basis des Glaubens. Und dem Apostel Paulus, als dem Apostel Nationen, war es ja geschenkt, in Bezug auf dieses Hineintauchen, auf die Taufe unseres Herrn, die tiefsten Zusammenhänge zu offenbaren. Ja. Das ist da so wunderbar auch zu sehen bei dem Thema. Und zuerst einmal schreibt er im 2. Korinther 5, Vers 21, das, was eigentlich der Jesaja ja schon schreibt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Ja. Also Gott erweist da seine Gerechtigkeit darin, wie wir gleich noch sehen werden. Und dann im Vers 14, da im 5. Kapitel, das könnt ihr mal aufgeschlagen lassen, da kommen wir immer wieder jetzt noch hin, heißt es ja, denn die Liebe des Christus drängt uns, die wir zu der Überzeugung gelangt sind. Was ist die Überzeugung? Einer ist für alle gestorben und somit sind sie alle gestorben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Vers auch, haben wir diese Tage auch schon gehört. Ja. Mit Christus, ja, ist gleichzeitig eine ganze Schöpfung gestorben. Der Kaufpreis, das Lösegeld, nämlich das Blut, das Leben unseres Herrn Jesus Christus, ist bezahlt und zwar für alle. Und somit sind auch, wie wir dann später auch noch tiefer sehen werden, alle gestorben aus der Sicht Gottes. Und damit ist eine ganz neue Möglichkeit geschaffen, denn der Herr Jesus starb ja nicht nur für unsere Sünden, nein, er wurde auch zum Beweis der Gültigkeit dieses Schuldopfers auferweckt, ja, um unsere Rechtfertigung willen zu bestätigen, so wie er aus Glauben ins Leben hinein auferweckt wurde und gerechtfertigt wurde, so ist es auch zum Vorbild für uns geschehen. Römer 4, Vers 25. Der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Ja, das ist ein zweiter Aspekt dieser Auferweckung unseres Herrn, weil das ist das gültige Zeugnis, dass dieser Grundsatz Gottes wahr ist und funktioniert. Ja, mal vereinfacht ausgesagt. Ja, das ist der Grundsatz Gottes und das ist der Beweis dafür. Fass nochmal kurz zusammen, also weil unser Herr Jesus seinem Vater glaubte und vertraute, weckte der Vater seinen Sohn aus den Toten auf und bewies darin seine Gerechtigkeit und eben die Gültigkeit dieses Grundsatzes, nämlich der Gerechte wird aus Glauben leben, auf welcher Basis nun die Rechtfertigung aller Menschen, ja, auf Basis dieses Glaubens eben möglich ist. Und das ist das, was der Paulus in Philipper 3, Vers 10 mit den Worten beschreibt, die Gerechtigkeit Gottes aufgrund des Glaubens. Ja. Und jetzt wollen wir nochmal den Bezug finden zu unserem Bild der Bundeslade im Jordan. Ja, da heißt es dann im Römer 3, 23 bis 26, haben wir die Tage natürlich auch schon gelesen, alle haben gesündigt und es fehlt ihnen die Herrlichkeit Gottes. Und sie werden umsonst gerecht gesprochen durch seine Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Die Freilösung, den Loskauf und so weiter. Ihn hat Gott öffentlich aufgestellt als Sühnopfer. Und jetzt wird es spannend, hier steht nämlich Hilasterion, das Sühnemittel. Und das ist auch die Bezeichnung dieses Sühnedeckels, ja, von der Bundeslade. Also ihn hat Gott öffentlich aufgestellt als Sühnopfer, Sühnemittel in seinem Kreuzestod, das durch den Glauben wirkt, um so seine Gerechtigkeit zu erweisen. Gott hatte ja die vorher geschehenen Sünden ungestraft gelassen, als er geduldige Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und den gerecht spreche, der aus dem Glauben Jesu oder an Jesus, aber wir wissen, Glauben Jesu, lebt. Und dieser Vorgang, ja, umsonst gerecht gesprochen zu werden, das ist letztendlich die Gnade Gottes in seinem Sohn. Ja? Also das dürfen wir uns ganz buchstäblich als die Gnade Gottes vorstellen. Und wie gerade gelesen, ist das wirksame Sühnemittel für die Sünden aller, ja, das ist sein Blut, der Kreuzestod, sein Leben selbst. Ja, und dann haben wir es ja auch die Tage gehört, da hat uns ja, der Heilige Geist durch den Apostel Paulus eben noch dieses wunderbare Bild des Abraham eben vor Augen gestellt, der ja auch so glauben durfte und ihm diese Gerechtigkeit zugerechnet worden ist. Das lesen wir jetzt in den Versen Römer 4 bis 21 und 24. Da heißt es dann, dass es nicht allein seinetwegen geschrieben ist, im Vers 23, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Und genau so dürfen wir das eben für uns auch in Anspruch nehmen. Und jetzt kommt der Daniel wieder ins Spiel, ja, Römer 10, Vers 9. Was müssen wir, in Anführungszeichen, was dürfen wir denn glauben? Ja, nicht, dass Gott ist, ja, damit fängt es natürlich an. Nee, ja, wir dürfen glauben in unserem Herzen, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Ja, das ist der zentrale Glaube. In dem Moment, wo ich in meinem Herzen das glaube, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann rechnet mir das Gott zur Gerechtigkeit an. Und dann werden wir, so wie es hier in Römer 10, Vers 9, gerettet. Und gerettet heißt ja ewiges Leben bekommen, ja, Gemeinschaft mit Gott. Ja, das ist ja Rettung, ein Teil davon, ja. Wir wissen, dass es noch viel tiefer geht, ja? Aber darauf können wir jetzt nicht eingehen. Also das ist der zentrale Punkt, ja? Dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Und deswegen ist es ja klar, dass auch dieser Punkt in der Welt, in den Kirchen oft angegriffen wird. Ja, Jesus ist nur so symbolisch auferstanden. Ja? Aber da sehen wir, da ist kein Glaube mehr dann möglich. Ja? Da ist kein rechtfertigender Glaube mehr möglich, wenn das in Frage gestellt wird. So, es geht auch noch weiter mit der Taufe, da kommt noch was anderes im Spiel. Wenn wir denn zum Glauben kommen, ja, in dem Moment, wo das in unserem Herzen passiert, dass ich glaube, der Herr Jesus Christus ist tatsächlich von den Toten auferweckt worden. Und was muss denn da passieren? Wir haben es auch die Tage schon gehört, ja. Es ist der Heilige Geist, der zuerst einmal wirksam werden muss. Kein Mensch kann es aus sich heraus tun. Der Heilige Geist kommt hier ins Spiel. Es ist die Wirkung Gottes bzw. des Heiligen Geistes. Ja, wir haben die Lydia schon als Beispiel vor Augen gehabt. Gott selbst öffnet ihr das Herz, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und dann findet ein Prozess statt, den wir hier im Epheser 1, Vers 13 hören, oder eine Reihenfolge: hören, glauben, versiegelt werden. Das kennen wir alle. Das ist die Reihenfolge. Und bei all diesen Punkten spielt der Heilige Geist eine entscheidende Rolle. Und in diesem Moment, ja, wo der Heilige Geist hier jemanden das Herz öffnet und der Mensch das im Glauben ergreifen kann, da passiert dann noch einiges mehr, an ihm, und zwar alles nicht mit Händen gemacht, sondern im Geist. Das ist ganz entscheidend, aber es passiert. Ja. Wir lesen zum Beispiel, dass dann der Heilige Geist in die Herzen ausgegossen wird, ja, Titus 3, Vers 6, über uns ausgegossen wird und sogar in unsere Herzen ausgegossen wird, Römer 5, Vers 5, in Form der Liebe Gottes, dass uns die Sohnschaft geschenkt wird, Galater 4, Vers 6. Ja, nur in aller Kürze jetzt, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das passiert alles in diesem Moment, wo der Heilige Geist das in einem Menschen bewirkt. Und jetzt passiert etwas zusätzlich noch, und das wollen wir uns noch näher anschauen, 1. Korinther 12, Vers 13. Ja. Denn in einem Geist, ja, und jetzt verweise ich wieder auf den damaligen Vortrag, in einem Geist, Taufmittel, sind wir alle zu oder in einen Leib getauft worden. Ja, das ist dann das Ziel, wo wir hinein getauft worden sind. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklave oder Freie. Und jetzt noch entscheidend, und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Ja. Also nicht nur besprengt so oder irgendwie so, sondern getränkt, ja, vollständig gefüllt. Ja. Und das ist passiert in diesem Moment. Ja, das ist auch wichtig, dass das nicht immer wieder neu vollzogen werden muss, sondern es ist ein für alle Mal ja, gültiges Ereignis. Wir können den Geist sehr wohl dämpfen, da kommen wir vielleicht nachher dann am Rand noch drauf, aber wir sind getränkt, wir sind hineingetauft. Und das ist ja das, was wir so allgemein als Geistestaufe nennen. Ja? Dieses Bad im Heiligen Geist, das Getränktwerden in diesen. Und nach unserem Vers passiert ja jetzt zwei Dinge. Ja? Das ist ganz wichtig. Zum einen wird ein berufenes Glied am Leibe Christi in diesen Leib hineingegliedert, so heißt es ja, hineingetauft. Ja. Dadurch wird ein Mensch, wenn er heutzutage das im Glauben ergreift, in den Christus hineingegliedert. Und er wird zweitens ja mit diesem Geist getränkt, über den es heißt in Titus 3, Vers 6, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Ja, ein für alle Mal ausgegossen. Und das ist eben das, was wir und die Schrift Geistestaufe nennen. Wir sehen aber, die findet nicht nur am Gliedern des Leibes des Christus statt. Ja, finden wir Verse dazu, Matthäus 3, Vers 11, Markus 1, Vers 8 oder die Apostelgeschichte zeugt davon. Ja. Also Geistestaufe ist was auf anderen Körperschaften auch eine Rolle spielt. Ja. Ganz wichtig, ja, und das ist ganz entscheidend, das sehen wir dann gleich noch. Aber wir dürfen hier schon mit diesem Geist getauft sein und gleichzeitig in den Leib des Christus hineingegliedert sein. Das ist eben bei den anderen Körperschaften nicht der Fall, dieses Glied am Leib des Christus werden. Also die Auswahl aus Israel und die ganze Übergangszeit zeigt es eben, dass da auch Geistestaufe schon gibt. Für uns aber, die wir ja die Endziele der Pläne Gottes darstellen, so sagt es ja mal der Apostel Paulus, 1. Korinther 10, Vers 11, die von diesen Endzielen aus das betrachten dürfen, ist es eben hier auch dazu gekommen, dass wir in diesen Leib hineingetauft sind. Und weil wir diese Endziele vor Augen haben, war es auch dem Apostel Paulus vorbehalten, noch weitergehende Zusammenhänge, die damit zusammenhängen, zu offenbaren. Ja, das ist nämlich nur der eine Punkt. Geist wird ausgegossen, ausgeschüttet, wir werden hineingetauft. Aber jetzt kommt noch was Entscheidendes. Und das ist das, was der Stefan uns schon in diesen Tagen gezeigt hat. Nämlich durch diese Geistestaufe sind wir aufs Engste mit der Taufe unseres Herrn Jesus Christus verbunden. Ja, also das ist auch das, was wir immer wieder uns vor Augen stellen dürfen. Geistestaufe heißt auch, mit Christus getauft zu sein. Und deswegen wiederhole ich jetzt die Verse Römer 6, 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf oder in Christus getauft wurden, in seinen Tod hineingetauft worden sind? Demnach wurden wir zusammen mit ihm auch begraben, durch die Taufe hinein in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt wurde, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes zusammengewachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich der Auferstehung sein. Ja, das ist unser Stand, ja, ganz was Wunderbares. Das ist jedem, der diese Geistestaufe geschenkt bekommen hat durch den Glauben, das ist für ihn der Stand, in dem er stehen darf. Also der Vater sieht uns ja, durch als solche an, die mit seinem Sohn mitgetauft sind, mitgestorben, ja, und auch mit auferweckt worden sind. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden, haben wir alles ja schon gehört. Wir sind verwachsen mit seinem Tod und deswegen sind wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung mit ihm verwachsen. In Kolosser 2, Vers 11 und 12 sehen wir, dass die Taufe und die Beschneidung eng zusammengehören. Ja? Das hängt ganz eng zusammen. Sehen wir auch in Josua 3, Kapitel 4, was passiert denn, nachdem sie am anderen Ufer sind? Die auf dem Zeltlager waren, müssten es eigentlich wissen. Was passiert denn mit dem Volk sofort? Ich sage nur Gilgal, weiß es noch jemand? Beschneidung, genau. Auch dort wurde dann die Beschneidung an ihnen vollzogen. Josua 5 ist es, genau. Und da sehen wir auch diesen Zusammenhang. Ja. Und da haben wir wieder den Schatten. Ja. Und jetzt sehen wir hier das Wesenhafte, das Urbild. Ja. In Kolosser 2, 11 und 12 geht es ja um eine nicht mit Händen vollzogene Beschneidung, ja, sondern um die Beschneidung des Christus, mit der wir auch beschnitten worden sind. Ja. In ihm wurdet ihr beschnitten, nicht mit einer mit Händen gemachten Beschneidung, sondern durch das Abstreifen des Körpers, des Fleisches in der Beschneidung des Christus. Die Beschneidung des Christus hat nur eine Seite. Ja, das ist dieses Ablegen, Abstreifen. Ja, die Taufe, wie wir gesehen haben, das Hineingetauchtsein in Vers 12, die hat ja beide Seiten. Und deswegen heißt es hier, in der Taufe mit ihm begraben, seid ihr in ihm auch mit auferweckt. Und zwar durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes. Ja, das haben wir vorhin schon besprochen. Durch den Glauben an diese Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also wir sind mitbegraben, mitgestorben, mit auferweckt durch den Glauben. Das heißt, der alte Mensch wurde abgelegt und mit auferweckt wurde jetzt der neue Mensch. Von dem es ja in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt, dass er eine neue Schöpfung ist. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, wenn jemand in Christus ist. Und das ist in der Mitauferweckung geschehen. Wir sind jetzt in Christus. Weil, Galater 3, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf oder in Christus hineingetauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Ja, denken wir an die Kleidung. Ja, wir haben Christus angezogen. Er ist unsere Gerechtigkeit. Ja. In ihm wandeln wir. Sollten wir wandeln, kommen wir gleich noch drauf. Aber in ihm sind wir vor Gott erfunden. Ja. Also wir dürfen uns das so vorstellen, dass wenn unser Vater uns ansieht, dann sieht er uns durch den Christus an, weil wir ihn angezogen haben. Ja. Ganz was Wunderbares. Das ist unser Stand. Und jetzt muss natürlich auch noch das andere folgen, von dem wir so viel schon gehört haben. Ich kürze es aber weitestgehend ab, weil der Stefan ja und auch Albrecht, du schon viel dazu gesagt haben. Der Wandel in der Neuheit dieses Lebens. Ja, und das ist ja das, was dann in Römer 6 die Verse 6 und bis einschließlich Vers 14 dann so wunderbar ausdrücken. Ja. Ich lese jetzt nicht alles um der Zeit willen, aber ein paar muss ich doch lesen. Vielleicht muss ich auch alle lesen, ich sehe es gerade. Dabei erkennen wir, Vers 6, ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde die Herrschaft verliere und wir der Sünde nicht länger Sklavendienst leisten. Denn wer gestorben ist, der ist der Sünde gegenüber von jedem Rechtsanspruch frei geworden. Wir wissen ja, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Denn was er starb, starb er der Sünde ein für allemal. Was er aber lebt, lebt er Gott. Jetzt die praktische Seite, wenn man so will. Ja. So auch ihr. Betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot sind, für Gott aber leben in Christus Jesus. So möge nun die Sünde in eurem sterblichen Leib nicht länger königlich herrschen, sodass ihr seinen Lüsten gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder als Waffen der Ungerechtigkeit der Sünde zur Verfügung, vielmehr stellt euch selbst Gott zur Verfügung als solche, die aus den Toten auferweckt leben und überlasst eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Und jetzt eine Verheißung, denn die Sünde wird nicht Herr über euch sein. Ihr steht ja nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ja, jetzt beginnt eben der große und bis ans Ende unserer irdischen Tage andauernde Kampf des Glaubens. Ja, das ist letztendlich das Fleisch und Geist sind im permanenten Widerspruch. Als Söhne Gottes aber wollen und dürfen wir uns vom Geiste leiten lassen, in der Neuheit des Lebens wandeln und ihm letztendlich leben. Weil das ist die Konsequenz, die wir vorhin im Kapitel 5 vom 2. Korintherbrief schon finden. Ja. Er ist für alle gestorben, ja, alle sind tot, aber die jetzt leben, die sollen nicht länger sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und sie können es auch. Ja? Wir haben es ja die Tage gehört. Also wir dürfen diesen Stand, der uns geschenkt ist, den dürfen wir darstellen in unserem Wandel. Ja, wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben Christus angezogen. Wir sind in ihm. Ja? Und so darf jetzt der Wandel auch sein, dass wir nicht mehr unseren Körper der Sünde eben zur Verfügung stellen, dass die da königlich über uns herrscht, hat der Stefan ja alles wunderbar uns schon herausgearbeitet. Und letztendlich geht es um unseren Glaubensgehorsam. Ja? Jeden Tag, Stunde für Stunde aufs Neue. Ich rechne damit, ich halte dafür, ich nehme jeden Gedanken, der sich dagegen erhebt, gefangen. Ja? Das ist Glaubensgehorsam. Und wir wissen ja, denke ich alle, wie schwer uns das manchmal fällt. Ja? Es ist ein lebenslanger, wachstümlicher Prozess, aber geleitet durch den Heiligen Geist. Ja, das ist eben das Wunderbare, dass wir ihn geschenkt bekommen haben, den Christus in uns letztendlich, der es uns möglich macht, ja, und der uns auch immer wieder die Stellen aufzeigt. Ja, wir kennen das alle, dass wir manchmal auch in irgendwie in eine Phase hineinrutschen, wo uns das manches nicht so bewusst ist, und dann, ja, dann wirkt er und arbeitet in uns. Und das ist ja, dieser ganze Prozess ist ja das, was die Schrift Heiligung nennt, von der wir gehört haben. Dies ist Gottes Wille. Ja? Das ist Gottes Wille für uns. Und das ist auch Absicht, weil er will uns ja erziehen, ja, in diesem Prozess. Ja? Und wir wurden ja nicht mit Absicht nicht gleich vollendet. Das hätte er tun können. Ja? Er hätte uns sofort hier herausnehmen können, in dem Moment, wo wir gläubig wurden, und hätte uns den neuen Körper, an dem die Sünde keinen Anspruch mehr hat, geben können. Er hat ihn gleich zu sich in die Herrlichkeit entrücken können. Das hat er alles nicht getan, sondern es geht um diese Schule des Glaubens, in der wir da drin stehen. Noch kurz die Verse Epheser 4, Vers 22 zum Schluss dieses Abschnitts. Da sagt der Apostel Paulus, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, und ich ergänze, und haltet, ja, der an den trügerischen Begierden zugrunde geht, dagegen erneuert werdet, das sind wir wieder beim Werden, ja, im Geist eurer Gesinnung, Heiligung, ja, und den neuen Menschen angezogen habt, der gottgemäß erschaffen worden ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der göttlichen Wahrheit. Und vor allem die Damen unter uns kennen es vielleicht, ja, im Alltag lautet manchmal die Frage, ja, was ziehe ich heute an? Da finden wir die Antwort, auf jeden Fall den neuen Menschen, den Christus. Ja. Alles andere ist sekundär. Er ist unser wichtigstes und erstes Kleidungsstück. Ja. Ihn dürfen, sollen und wollen wir jeden Tag anziehen. Und auch wir Männer, denen die Kleidung oft egal ist, das sollte uns nicht egal sein. Ja, trotzdem haben wir noch diesen Leib der Niedrigkeit derzeit an uns, wie gerade schon angesprochen, ja. Aber wir finden ja die wunderbaren Verheißungen, dass die Auferweckung mit dem Christus auch darin mündet, dass er uns mal in dieses vollumfängliche Auferstehungsleben mit ihm hineinnimmt. Ja. Das steht ja jetzt noch aus. Aber ich kann jetzt nicht alle Stellen lesen, die wir da finden. Ich lese jetzt mal nur Römer 8, 10 und 11. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Und dann heißt es so wunderbar, wenn nun der Geist dessen in euch wohnt, und das tut er ist ja auf uns gegossen worden und in uns hineingegeben worden, dieser Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Oder 2. Timotheus 2, Vers 11, zuverlässig ist das Wort, wenn wir mit ihm gestorben sind, so werden wir auch mit ihm leben. Dann könnten wir noch Kolosser 3 und Kolosser 3, Vers 3 und Kolosser 3, Vers 4 uns anschauen und so weiter. Da gibt es einige Stellen, wo es dann heißt, dass wenn er unser Leben geoffenbart werden wird, dann werden wir auch zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Ja, jetzt könnte man hier noch die Einheit des Leibes beschreiben. Das ist auch ein wichtiges Thema. Galater 3, Vers 28. Ja, das, was jetzt hier in unseren Tagen auf satanische Art und Weise oft versucht wird, ja, dass man Menschen uniformiert und sie mit Ideologie versucht auszurichten auf eine Sache, eine Sache, die eben im Widerstand ist zu Gott. Wir sehen das ja in der Geschichte, viele Beispiele, denken wir nur an dieses Land, ja, oder an Bewegungen, die jetzt in unserer jetzigen Zeit stattfinden. Das ist eigentlich eine falsche, eine dämonische Vorabschätzung dessen, was wir im Geist in Christus schon haben dürfen, weil da heißt es ja Galater 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da unterscheidet man nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ja, das sehen wir, dass dieser Körper, dieser Leib, ja, denken wir immer dran, auf uns sind schon die Endziele, ja, der Äonen gekommen, der darf das jetzt schon abbilden, ja. Und deswegen schreibt der Paulus ja dann von 7 wunderbaren Dingen, die Lebensgrundlage des neuen Menschen und seiner Einheit bilden. Ja, Epheser 4, da lesen wir von einem Leib, einem Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, sowie ein Gott und Vater aller, er wirkt und waltet über allen und durch alle und in allen. Ist ein Abschnitt, den man alleine betrachten müsste, kann man nicht drauf eingehen leider. Aber hier sehen wir auch diese eine Taufe, ja, die ist auch ein Teil dieser 7 wunderbaren Lebensgrundlagen jetzt für uns als Glieder des Leibes. Und wenn wir hier auch den Glauben daneben sehen, dann sehen wir, es ist ja nicht unser Glaube, sondern es ist der Glaube des Christus letztendlich. Und so eng ist es auch mit dieser Taufe. Ja. Das ist letztendlich die Taufe des Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, und wir mit hineingenommen durch die Geistestaufe. Ja. Das ist so für mich so der wichtigste Punkt jetzt hier an dieser Stelle. Diese Einheit des Geistes aber, die gilt es immer wieder neu, so schreibt der Apostel Paulus ja, durch das Band des Friedens zu bewahren. Epheser 4, Vers 1. Und das haben wir ja in den letzten Jahren erlebt, dass da die Angriffe kommen, ja, und noch kommen werden auch, dass diese Einheit des Geistes zerstört wird. Und deswegen darf das unser Ringen und unser Gebet auch immer wieder sein, uns auf dieser Grundlage dann doch zusammenzufinden, auch wenn wir bei tagespolitischen Themen oft nicht einer Meinung sind. Aber wir sind zusammengeschweißt in diesem Leib des Christus. So, letzter Punkt, jetzt wird es kürzer. Es bleibt ja nicht dabei stehen. Ja. Es bleibt ja nicht mit uns. Haben wir die Tage ja so wunderbar gehört, Ruben. Ja, also ihr seht, es ist wirklich alles da schon gesagt worden. Es gibt auch eine Taufe Israels letztendlich, wenn man so will. Ja. Und jetzt kehren wir nochmal zurück zu unserem Bericht aus Josua 3, der ja ein wunderbares prophetisches Bild zeichnet. Ja. Basis, wie gesagt, ist immer diese eine Taufe unseres Herrn Jesus Christus. Und wir lesen ja, dass das Volk Israel schon einmal getauft wurde auf Mose. Ja. Und das ist eigentlich so ein Bild, Mose, der Vertreter des Gesetzes, und es konnte nichts vollenden, sagte der Hebräerbriefschreiber über das Gesetz. Eine ganze Generation, haben wir ja vorhin schon gesagt, starb in der Wüste, und selbst Mose konnte ja das verheißene Land nicht betreten. Er konnte es nur von Ferne sehen, aber durfte es nicht betreten. Aber unter Jesus, Josua, ja, da erreicht das ganze Volk das verheißene Land, und er nahm es ja dann auch in Besitz. Und das ist natürlich eine wunderbare Abschattung. Ja. Unter ihrem Messias Jesus, da wird das Volk das Land betreten. Alle irdischen und geistlichen Verheißungen werden sich erfüllen, und er wird sie in diese verheißene Ruhe führen. Wir wissen, davor steht noch die Drangsalzeit Jakobs, ja, aber auch dann werden sie, ja, denken wir an dieses Bild, bereitwillig und voller Freude dann den erkennen und annehmen, in denen sie gestochen haben. Dann werden sie da in Schittim sein, und dann wird der Messias Josua, Jesus, da sein und wird sie hineinführen in dieses tausendjährige Friedensreich. Und wir wissen ja die ganzen Verheißungen des Landes, er holt sie alle zurück, er führt sie hinein, und dann wird all das, was da so wunderbar verheißen ist, ein jeder wird unter seinem Baum sitzen und die ganzen Segnungen, das wird ja alles sich dann in diesem tausendjährigen Friedensreich im Millennium erfüllen. Allerdings verbunden eben mit äußeren Zeichen noch, ja, zum Beispiel der Wassertaufe, weil zu diesem Zeitpunkt Symbolisches und Wesenhaftes noch Hand in Hand gehen. Ja, das ist, wie gesagt, wir sind schon zum Vollmaß, zum Ende gelangt. Da noch nicht, beim Volk Israel. Und so gibt es eben Wassertaufe und Geistestaufe parallel. Ja, Beschneidung am Fleisch und Beschneidung des Herzens wird noch stattfinden, parallel. Ja, das Volk wird sie noch beschneiden lassen, also äußerlich. Und gleichzeitig wird es am Herzen beschnitten. Und da finden wir natürlich die wunderbaren Verse, Hesekiel 36 zum Beispiel, die müssen wir jetzt noch lesen. Und Joel 2, Vers 28, bezüglich jetzt der Taufe, wenn man so will, ja, bezüglich der Beschneidung hat ja schon der Mose verheißen, dass Gott selbst sie beschneiden wird. Ja, 5. Mose 30, Vers 6. Aber die Beschneidung ist ja nicht so unser Thema. Aber ich kann es mal trotzdem mal kurz lesen. Und der Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du Jahwe, deinen Gott, liebst mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Aber das ist jetzt die Beschneidung des Herzens. Und jetzt heißt hier Hesekiel 36, Vers 24, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten, von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Und von dieser Geistausgießung, von der Verheißung, lesen wir dann auch Joel 2, Vers 28. Und wenn wir jetzt beim Petrus die Stelle 1. Petrus 3, Vers 21 lesen, dann sehen wir, der Petrus meint da schon noch eine Wassertaufe. Ja? Und das hat ja unser Herr Jesus auch angeordnet in Markus 16, Vers 16. Ja? Aber sie drückt symbolisch das aus, was ihnen wesenhaft dann nach und nach in der Erkenntnis auch klar wird. Nein, nein, das ist es nicht, sondern das Eigentliche, ja, das ist das, was unser Messias für uns getan hat. Ja? Dadurch habe ich Leben. Aber sie werden vom Schauen kommend, ja, in diesen Glauben hineingeführt. Das ist ein anderer Ansatz wie bei uns, bei dem Leib. Ja. Da geht es von außen nach innen beim Volk Israel und uns wird es direkt geschenkt und wir müssen erst lernen, was das alles heißt. Ja. Das ist genau andersrum. Aber dieses Wesenhafte mitgestorben und mit auferweckt sein, das ist auch für das Volk Israel das verborgene Lebensprinzip, das ihnen eben dann nach und nach auch enthüllt wird. Ja? Zum Beispiel, indem sie verstehen, ah ja, das Gesetz bedeutet ja das an der Stelle das und schattet das ab, ja? Und so weiter. Also ganz wunderbar, können wir jetzt auch nicht näher noch drauf eingehen, da wird es noch einige Stellen geben. Und wir wissen, nächster und letzter Punkt fast schon, dass es auch hier ja nicht zu Ende ist, sondern dass genau das auch das wunderbare Rezept Gottes ist für seine ganze Schöpfung. Und dann sind wir jetzt wieder im 5. Kapitel vom 2. Korintherbrief. Da schreibt der Apostel Paulus ja, die Liebe des Christus drängt uns, die wir zu der Überzeugung gelangt sind. Einer ist für alle gestorben und somit sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Haben wir schon gehabt. Und wir sehen, diese Versöhnung, die ist allumfassend. Ja, haben wir alles schon gehört. Also das, was hier geschehen ist, langt für alle Menschen, für alle Geschöpfe aus. Ja. Dies nun hat der wahre Hohepriester, unser Herr Jesus Christus, heißt im Hebräer 7, Vers 27, ein für alle Mal getan, indem er sich selbst darbrachte. Und jetzt geht es noch weiter, das sind jetzt die wichtigen Verse hier im 18 und 19 im 5. Kapitel. Das alles aber kommt aus Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnend, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und er hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Alle sind zwar mit ihm gestorben, aber noch leben ja nicht alle. Noch haben nicht alle das andere Ufer, das verheißene Land, erreicht. Und deswegen heißt es jetzt hier im Vers 20, an Christi Stadt sind wir nun Botschafter. Gott lässt durch uns eine Aufforderung ergehen. Wir bitten dringend an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das dürfen wir hier auf dieser Freizeit euch jungen Leuten oder auch Älteren, die das eben noch nicht getan haben, sich versöhnt haben lassen mit Gott. Ja, mitgestorben sind alle, ja, aber es haben noch nicht alle diese Versöhnung für sich in Anspruch genommen. Das dürfen wir euch immer wieder zusprechen und auch das ist unser Appell. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ja. Es ist Gnadenzeit, wie wir jetzt die Tage auch gehört haben. Alle kommen zum Ziel, aber es ist glückselig, der es jetzt schon ergreifen darf. Es gibt ja nichts Größeres als dieses Leben in und mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist wirklich mehr wert als alles Gut dieser Erde. Ja. Das kann jeder von uns, der dieses Leben geschenkt bekommen hat, bezeugen. Also, in der Auferweckung unseres Herrn liegt auch die Garantie für eine ganze Schöpfung. 1. Korinther 15, 22, denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ja, denken wir zurück, der Todesstrom staute sich bei der Stadt Adam. Ja, in dem Moment, als die Füße der Priester mit der Bundeslade in den Jordan eintauchten. Das ist doch ein wunderbares Bild. Ja. Durch Adam und seit Adam starb jeder Mensch. Ja. Aber durch die Versöhnung Gottes in Christus, ja, wird dieser Todesstrom blockiert bei der Stadt Adam. Von Adam an, ja, fließt kein Todeswasser mehr, wenn man so will. Ja. Und jedes Geschöpf wird einmal durch diesen Todesstrom hindurch das andere Ufer eben erreichen. Die Bundeslade steht dort, bis das ganze Volk hindurchgezogen ist. Wir wissen, das geschieht nicht auf einmal, so wie beim Volk Israel. Gut, da hat es auch eine Zeit gedauert, es waren ja viele. Sondern, wie wir es gestern durch den Johannes eben gehört haben, ein jeder, aber in seiner eigenen Ordnung. Ja, das ist der Grundsatz Gottes, aber es kommt jeder hindurch. Ja. Wie wunderbar. Lob und Dank und Preis sei ihm dafür. Das ist das Größte, glaube ich, was wir zu verkündigen haben. Ja.
Jeder muss an der Lade vorbeiziehen.
Jeder muss an der Lade, an dem Sühnedeckel vorbei. Ja. Und das wird einmal auch jeder tun. Ja. Auswirkungen auf die ganze Menschheit? Nein, auf das ganze All. Das ist jetzt der letzte Vers, bevor wir zusammenfassen. Kolosser 1, Vers 19. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle Gottes, in ihm Wohnung zu nehmen und durch ihn alles, das All, zu versöhnen, zu ihm hin. Friedensstiftend durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl das, was auf Erden, als auch das, was in den Himmeln ist. Ja. Das ist die Dimension dieser Taufe, ja, unseres Herrn Jesus Christus. So, wir wollen zusammenfassen. Letzter Bibelvers für heute. Der Titus 3, also in dem Brief an den Titus drückt es der Apostel Paulus in Titus 3 ja noch einmal von einer wunderbaren Seite aus. Und ich möchte hier zum Teil nach einer leicht anderen Übersetzung lesen. Da kommt es aus meiner Sicht auch sehr schön zum Ausdruck, weil das nicht so leicht ist. Titus 3, 4 bis 7. Zuerst einmal mehr oder weniger die gewohnten Worte. Als aber die Güte und die Menschenliebe, da steht Philanthropia. Ja, viele Menschen lassen sich Philanthropen nennen, aber hier sehen wir den einzig wahren, ja, Philanthropen, unseren Vater, ja, unseren Rettergott. Ja, als aber diese Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, und jetzt eben eine etwas andere Übersetzung, wurden wir gerettet nicht aus den Taten oder Werken, die in Gerechtigkeit wir ausübten, sondern gemäß seiner Barmherzigkeit durch das Bad, das uns zum Leben brachte, und durch unsere Erneuerung durch Heiligen Geist. Diesen Geist goss er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns aus, damit wir, gerecht gesprochen durch seine Gnade, nach der Hoffnung des ewigen, wir verstehen das Wort jetzt richtig, Lebens zu erben würden, ja, des unvergänglichen Lebens. Ja. Ja, das fasst das eigentlich nochmal sehr schön zusammen hier. Und jetzt in meinen Worten, die brauchen ein bisschen mehr Text, weil die Schrift viel, stelle ich immer wieder fest, so viel komprimierter und so viel inhaltsreicher ist, als das ein Mensch ausdrücken kann. Ja, alle mit Händen vollzogenen Taufen sind Abschattung, ja, des Mit-Hineingenommenseins in die Taufe des Sohnes Gottes und sind für uns die Glieder des Leibes des Christus unnötig. Ja. Denn diese Dinge sind ja doch nur der Schatten von dem in der Zukunft Kommenden. Das leibhaftige, eigentliche Wesen, da gehört Christus an oder ist in Christus zur Verwirklichung gelangt. Ja, Kolosser 2, 17. Und wir sind in ihm zur Fülle gelangt, besitzen die ganze Fülle in ihm. Kolosser 2, Vers 10. Also ganz wichtig, es gibt keine Notwendigkeit für uns, hier eine schattenhafte Handlung an uns zu vollziehen. Es gibt einen Glaubens- und Wachstumsprozess, und wenn jemand da hineingeführt wird und das erst später erkennt, ist es alles in Ordnung. Wenn aber jemand sagt, ihr braucht das, ja, das müssen wir entschieden ablehnen. In Christi Tod starb die ganze Menschheit. Ein jeder Mensch wird in dem Moment seiner glaubenden Annahme der am Kreuz geschehenen Versöhnung zum unvergänglichen Leben auferweckt. Denn die durch Jesu Tod und Auferstehung bewirkte Gerechtigkeit und das daraus resultierende Leben wird jedem Menschen angerechnet und zuteil, der glaubt, uns als Glieder der glaubt. Uns als Glieder seines Leibes, den Erstlingen, jetzt schon. Genau, und noch einmal, wer diese Taufe, dieses Hineintauchen des Sohnes Gottes für sich glaubend in Anspruch nimmt, wird eben mit dem Heiligen Geist getauft, hineingetaucht und wird heute eben ein Glied am Leibe des Christus. Und als solche, die eben in den Leib des Christus hineingetauft sind, dürfen wir heute schon aus dieser ganzen Fülle leben. Mit ihm der Sünde gestorben, mit ihm auferweckt. Lasst uns auch in dieser Neuheit des Lebens wandeln. Es gibt noch ein wunderbares Lied, das kann aber jeder selber mal nachlesen. Ich hatte da noch den einen Vers vom Karl Geyer, 149. Wer es will, kann es mal gerne nachlesen in unserem Lobgesänge der Gemeinde. Ja, er möge sein Wort an uns allen segnen. Ja, Lob und Preis und Dank sei ihm und wir beten noch. Lieber Vater, wir durften heute ja, Hochheiliges betrachten, wenn wir hineinblickten in diese Taufe deines geliebten Sohnes, unseres Herrn und Heilandes, wenn wir hineinsehen in seinen Glaubensgehorsam, in seine Liebe zu uns Menschen, dass er diesen Weg gegangen ist und den Sieg errungen und vollbracht hat. Und wir freuen uns, dass wir durch deinen Geist ja, in dieses Leben hineingezeugt wurden, dass wir es Glauben annehmen dürfen. Herr ist Jesus Christus und er ist von den Toten auferstanden. Ja, er lebt, weil du ihn, lieber Vater, herausgerissen hast, weil er geglaubt hat. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir loben und preisen dich darüber, beten dich an. Und jetzt hast du uns in einen wunderbaren Stand hineingestellt, von dem wir lesen dürfen, dass du uns in Christus ansiehst. Ja, dass du uns ja, in einen Stand hineingesetzt hast, der so unvorstellbar ist, dass wir ein ganzes Menschenleben brauchen, um ihn auch nur ein bisschen zu verstehen, was uns da in Gnaden geschenkt und gewährt wurde. Und das mögest du schenken, dass diese Tage uns dafür auch ein bisschen die Augen geöffnet haben und dass wir von dieser Perspektive aus dann auch unseren Alltag, unseren Wandel gestalten dürfen, indem wir hinblicken auf unseren Herrn Jesus Christus. Er ist ja der Anfänger unseres Glaubens und auch der Vollender. Und wir dürfen in ihm wandeln, lernen und wir wollen Nachahmer werden, so wie wir es die Tage gehört haben. Dazu mögest du Gnade schenken. Ja, wir könnten jetzt noch viel sagen, aber wir danken dir einfach von ganzem Herzen. Wir preisen dich, wir segnen dich in diesem Namen unseres Herrn Jesus Christus und wir danken dir, dass du durch diese Tat unseres Herrn Jesus Christus auch eine ganze Schöpfung zum Ziel bringen wirst. Ja, Lob, Dank und Anbetung sei dir. Amen.
Amen. Amen.